SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Der NATO-Russland-Rat hat sich getroffen, um die Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt zwischen dem Westen und Russland zu besprechen. Außerdem, Bundeskanzler Scholz hat sich im Parlament zum ersten Mal einer Regierungsbefragung in seinem neuen Amt gestellt. Die wurde zu einem Ritt durch fast alle politischen Themenfelder. Und fast 700.000 Opfer eines Datenlecks wissen auch 6 Monate später noch nicht, dass sie betroffen sind. Wir fragen den Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, wie das sein kann. Das sind 3 unserer Themen bis 7:30. Los geht es in Brüssel. Eines der Themen der Woche, die Verhandlungen über die Ukraine. Es ist nämlich die Woche der Krisentreffen. Vertreter Russlands und der USA haben am Montag in Genf über den Ukraine-Konflikt verhandelt. Heute tagte in Brüssel seit langer Zeit mal wieder der NATO-Russland-Rat. Und über dieses Treffen berichtet Stefan Überbach aus Brüssel.
3 Stunden waren vorgesehen, fast 4 sind es geworden. Die NATO und Russland sprechen also wieder miteinander, was angesichts des massiven russischen Militäraufmarsches an der ukrainischen Grenze als gute Nachricht gelten darf. Einen Durchbruch aber gab es nach dem ersten Treffen des NATO-Russland-Rates seit mehr als 2,5 Jahren nicht. Das hatte allerdings auch niemand erwartet. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Von erheblichen Meinungsverschiedenheiten spricht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, von schwierigen Gesprächen und einem direkten Austausch.
This was not an easy discussion. We had a very serious and direct exchange on the situation in and around Ukraine and the implications for European security.
Im Klartext heißt das, es hat hinter verschlossenen Türen ordentlich gekracht. Kein Wunder, denn für die NATO sind die russischen Forderungen nach sogenannten Sicherheitsgarantien inakzeptabel und nicht verhandelbar. Ein Verzicht auf neue Mitglieder kommt für die westliche Verteidigungsallianz genauso wenig in Frage wie ein Abzug aus den Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts, die inzwischen zur NATO gehören. Darüber sind sich laut Stoltenberg alle 30 Bündnispartner einig. Die Zusicherung der USA, in der Ukraine keine Offensivwaffen stationieren zu wollen, reicht dagegen Moskau bei weitem nicht aus.
Our differences will not be easy to bridge.
Unsere Differenzen werden nicht leicht zu überwinden sein, aber es ist ein gutes Zeichen, dass die NATO-Verbündeten und Russland wieder über wichtige Themen sprechen. Ob es nach dieser ersten Sondierungsrunde weitere Gespräche geben wird, ist allerdings offen. Die russische Seite schließt das zwar nicht aus, will darüber aber erst noch entscheiden. Nach Ansicht der NATO könnte dabei über Fragen der Rüstungskontrolle gesprochen werden, über die Begrenzung von Raketen und über mehr Transparenz, wie die gegenseitige Information bei geplanten Manövern oder anderen militärischen Aktivitäten, um womöglich gefährliche Missverständnisse zu verhindern. Denn die Gefahr eines bewaffneten Konflikts in Europa, sprich eines neuen Krieges, ist noch längst nicht gebannt, sagt Jens Stoltenberg. Der NATO-Generalsekretär sieht eindeutig Moskau in der Pflicht, für Entspannung zu sorgen. Nicht der Westen sei in der Ukraine-Krise der Aggressor, sondern Russland.
It is Russia that is the aggressor. It is Russia that has used force and continue to use force against Ukraine.
Beruhigend aus Sicht der Europäer, die Regierung in Washington stimmt sich demonstrativ eng mit ihren Verbündeten ab. Der Westen lässt sich nicht spalten, das soll die gemeinsame Botschaft Richtung Moskau sein. Und über Europa kann nicht ohne Europa entschieden werden und das gilt auch für die Ukraine, sagt Wendy Sherman, die Verhandlungsführerin der USA.
The United States holds firmly to the policy of nothing about you without you when it comes to our allies and partners, including Ukraine.
Der diplomatische Marathon auf der Suche nach einer Lösung für die Ukraine-Krise geht in den nächsten Tagen weiter. In Brest an der französischen Atlantikküste treffen sich die europäischen Außen- und Verteidigungsminister. In Wien tagt die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dann sitzen auch zum ersten Mal Vertreter der Ukraine mit am Tisch.
Und um die Woche der Verhandlungen geht es auch im SWR-Tagesgespräch mit Sergej Lagodinsky. Er ist Europaabgeordneter der Grünen. Herr Lagodinsky, NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht von einer wichtigen Woche für die Sicherheit in Europa, erwartet aber keine schnellen Lösungen im Ukraine-Konflikt. Wie geht das denn zusammen? Keine Ergebnisse, aber wichtig.
Es ist wichtig, dass man miteinander redet endlich und nicht einander erpresst, denn das, was die russische Regierung bisher an der Grenze zur Ukraine organisiert hat, nämlich diese unglaubliche Konzentration ist mehr eine Erpressung als ein Gesprächsangebot. Insofern ist es viel besser, wenn die Schlüsselakteure zusammen sich an einem Tisch befinden. Insofern gebe ich Herrn Stoltenberg absolut recht. Das ist ein Fortschritt. Es ist aber zugleich davon auszugehen, dass wir zumindest das, was die russische Seite sich wünscht, nämlich eine Liste von sehr, also ich würde sagen, inakzeptablen Forderungen an die Seite der NATO und des Westens, das wird nicht passieren. Das kann mir nicht vorstellen, dass dort belastbare Zusagen gemacht werden können. Das kann die NATO auch nicht in dieser Form. Insofern, auch hier hat Herr Stoltenberg recht, wahrscheinlich wird es da eher zu längeren Gesprächen kommen als zu schnellen Ergebnissen.
Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann sagen Sie, Russland hat, freundlich formuliert, ein Drohpotenzial aufgebaut. Zu sprechen ist ein Fortschritt. Und jetzt wartet man darauf, dass Russland von seinen Maximalforderungen abgeht?
So würde ich das sehen. Natürlich gibt es auch viel schlimmere Vermutungen, nämlich dass Russland mit Bedacht oder mit Absicht diese Forderungen so hochgeschraubt hat, damit die russische Regierung dann auch sagen kann, wir haben es versucht, wir sind auf den Westen zugegangen, aber unsere Forderungen wurden nicht erfüllt. Klammer auf, die können nicht erfüllt werden, das muss ich nochmal betonen. Die sind zum Teil auch rechtswidrig, wenn man die NATO-Grundakte und Regularien sich ansieht, zum Beispiel ein Verzicht auf Erweiterung in die eine oder die andere Richtung. Das kann die NATO als Organisation nicht abgeben. So, und dass Russland eben diese Absage zum Anlass nimmt, tatsächlich in die Ukraine einzumarschieren. Das ist sozusagen the worst case Szenario, also das schlimmste Szenario, was einige an die Wand malen. Ich bin da eher ein bisschen optimistischer. Ich bin der Meinung, dass Russland in der Tat diese sehr hohen Anforderungen und Erwartungen dafür nutzt, gewissermaßen Verhandlungsmasse zu vergrößern und den Westen dazu zu zwingen, mit Russland zu sprechen und Russland ernst zu nehmen. Und das ist denen auch gelungen, würde ich sagen, wenn wir jetzt diese lange Woche der Verhandlungen uns sehen.
Also Sie haben noch nicht nur Hoffnung, sondern Sie erwarten, dass es nicht zu einer militärischen Eskalation kommt. Im Zuge dieser ganzen Verhandlungen, welchen Stellenwert haben Europa und die NATO da überhaupt? Weil vornehmlich geht es ja um eine Verhandlung zwischen den USA und Russland, damit Russland auch als Supermacht dasteht.
Der Stellenwert der Europäerinnen und Europäer müssen auch Europäerinnen und Europäer selbst mitbestimmen. Russland möchte gerne nur mit den USA Gespräche führen. Das ist ein Rückfall ein bisschen in die Muster des Kalten Krieges. Dort sieht sich die russische Regierung auch wieder. Sie knüpfen auch an die sowjetischen Zeiten und für sie heißt es, es muss zwischen den USA und Russland alles ausverhandelt werden. Die Zeiten haben sich aber verändert und deswegen auch mein Appell auch an Deutschland und Frankreich, bei denen wird schon angeklopft. Deutschland ist ja ein wichtiger Energieressourcenabnehmer für Russland und auch Handelspartner. Auch Frankreich ist wichtig, gerade jetzt als EU-Ratspräsidentschaft. Also da gibt es auch Interesse seitens von Moskau mit Berlin und Paris zu verhandeln. Wichtig ist, dass wir hier bei uns eben diese Verhandlungen nicht ansehen als bilaterale Verhandlungen, sondern dass wir im Sinne und im Interesse der gesamten Europäischen Union verhandeln. Denn wir haben jetzt in der Vergangenheit häufig die Erfahrung gemacht, Stichwort Energieversorgung, Energiepolitik Nord Stream 2, dass Deutschland sehr häufig nach eigenem Gusto mit Russland verhandelt hat, obwohl die EU eine ganz andere Interessenlage hatte.
Sergej Lagodinsky, Europaabgeordneter der Grünen im SWR-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Die neue Bundesregierung hat nicht viel Zeit für Selbstfindungsprozesse und Einarbeitungen. Zu viele Krisen drängen und fordern politisches Handeln. Und auch der Bundestag drängt und hat heute bereits eine erste Regierungsbefragung angesetzt. Unsere Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann hat zugehört.
Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor 5 Wochen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. Es ging querbeet: Mindestlohn, G7-Präsidentschaft, Klimaschutz und immer wieder die Corona-Krise. Scholz verteidigte die bisherigen Maßnahmen der Ampelkoalition und er sprach sich erneut für eine Impfpflicht aus im Sinne der Gemeinschaft.
Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft. Und deshalb ist die Impfpflicht auch richtig.
Die Impfpflicht ist das Thema, das den Kanzler derzeit unter Druck setzt. Das liegt auch an ihm selber. Von Scholz stammt der Ausspruch: Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Die Union bestellt sie jetzt und fordert einen Gesetzentwurf von der Regierung.
Wenn der Bundeskanzler in der größten Krise unserer Zeit sagt, das ist der Weg aus der Krise, dann muss der Bundeskanzler und seine Regierung doch einen Vorschlag, einen Gesetzgebungsvorschlag dafür unterbreiten, wie man das ethisch, richtig und verfassungsrechtlich korrekt machen kann.
So der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Scholz aber bekräftigte im Bundestag,
dass dies eine so grundsätzliche Angelegenheit ist, dass es besser ist, sie geschieht auf Basis von Anträgen aus diesem Haus, ohne Regierung und Opposition und Fraktionszwänge.
Die Abgeordneten also sollen Anträge zur Impfpflicht stellen, und zwar fraktionsübergreifend. Auch die AfD feuerte kritische Fragen zum Thema Corona von der Besuchertribüne aus. Denn im Plenum gilt jetzt 2G+. Wer nicht geboostert oder zweifach geimpft und getestet ist, muss oben sitzen. Der entsprechenden Änderung der Geschäftsordnung haben zu Beginn der Sitzung alle Fraktionen zugestimmt, mit Ausnahme der AfD. Deren Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann kritisierte, es müsse rote Linien geben in einer Demokratie. Eine rote Linie ganz anderer Art zog dann die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas mit Blick auf die AfD-Fraktion. Sie richtete einen Ordnungsruf an AfD-Abgeordnete, die Schilder mit der Aufschrift Freiheit statt Spaltung in die Luft hielten.
Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, dass das eine politische Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden.
Corona zog sich auch durch die weiteren Debatten. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, sprach in ihrer Rede die Proteste gegen die Corona-Politik an.
Wir sehen hier keine Spaziergänge, sondern organisierte Aktionen an vielen Orten gleichzeitig, immer wieder mit Gewalt, immer wieder mit massenhaften Verstößen gegen Corona-Regeln. Rechtsextremisten gewinnen leider zunehmend regional an Einfluss. Die kämpfen nicht gegen Corona, die kämpfen gegen unsere Demokratie.
Die Ministerin kündigte einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus bis Ostern an. Auch Justizminister Marco Buschmann, FDP, machte Corona zum Thema und griff ein Dilemma auf, das für die Liberalen typisch ist.
Es darf keine neue Normalität ohne Freiheit geben. Wenn es Beschränkungen gibt, die heute nötig, aber morgen unbegründet sind, dann müssen sie in Zukunft fallen, meine Damen und Herren. Das Versprechen möchte ich hier abgeben.
Angesichts der aktuellen Zahlen scheinen weitere Einschränkungen in den kommenden Wochen nicht ausgeschlossen.
Und von Berlin nach Frankreich, nach Paris. Knapp 370.000 Neuinfektionen. In Frankreich breitet sich das Coronavirus rasant aus. Solche Zahlen hat es seit Beginn der Gesundheitskrise nicht gegeben, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran gestern in der Nationalversammlung. Und doch gibt es keine weiteren Einschränkungen. Sabine Wachs ist unsere Korrespondentin in Paris, jetzt definitiv im Homeoffice, denn sie hat sich auch mit dem Virus infiziert. Frau Wachs, was heißt das für Sie?
Also ich habe mich am Sonntagabend mit einem Selbsttest positiv getestet und daraufhin bin ich dann am Montagmorgen direkt zu meiner Apotheke um die Ecke und habe einen Antigen-Schnelltest gemacht. Der reicht nämlich jetzt in Frankreich aus, um sich auch offiziell als positiv registrieren zu lassen. Und ich musste auch gar nicht in die Apotheke rein. Ich konnte mich per QR-Code, also der hängt dann am Schaufenster, für den Test anmelden und habe angegeben, dass mein Selbsttest positiv war und wurde dann in einem Testzelt von einer Apothekerin getestet. Und jetzt muss ich mindestens 5 Tage in Quarantäne bleiben. Am Freitag kann ich einen neuen Antigen-Schnelltest in der Apotheke machen. Wenn der negativ ist, dann wird die Quarantäne aufgehoben. Und ansonsten muss ich bis Sonntag warten, also 7 Tage nach dem ersten positiven Test. Und dann habe ich kurz nachdem ich das positive Ergebnis hatte, eine SMS von der Pariser Gesundheitsbehörde bekommen. Da musste ich auf einer Website meine Kontakte eintragen. Das heißt, wen habe ich wann in den vergangenen 7 Tagen vor meinem positiven Test getroffen. Und diese Menschen mussten sich nun dann die Folgetage testen lassen. Die sind alle negativ, Gott sei Dank, und gelten seit heute nicht mehr als Kontaktfall. Aber sie wurden auch vorher schon nicht in Quarantäne geschickt.
Also alles doch sehr verkürzt. Jetzt heißt es, es gebe auch keine weiteren Einschränkungen. Das ist ja aber sehr relativ, keine weiteren Einschränkungen. Welche Einschränkungen gibt es denn jetzt schon in Frankreich?
Aktuell haben wir hier ganz leichte Einschränkungen im Vergleich zu den wirklich strikten Maßnahmen, die wir zwischenzeitlich in Frankreich hatten. Das heißt, Clubs und Diskos sind geschlossen. In Bars und Restaurants darf man zum Beispiel nur noch im Sitzen essen und trinken. Und in vielen Innenstädten, auch hier in Paris, gibt es wieder Maskenpflicht im Freien. Und die gilt vor allem in großen belebten Einkaufsstraßen wie hier in Paris auf den Champs-Élysées. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft das öffentliche und auch das gesellschaftliche Leben in Frankreich relativ normal ab. Es gibt zum Beispiel, anders als in Deutschland, keine Beschränkung für private Treffen und auch von Ausgangssperren oder einem Lockdown, das hatten wir ja alles hier, nächtliche Ausgangssperren, ist überhaupt nicht die Rede.
Das heißt, die sogenannte kritische Infrastruktur, von der in Deutschland ja viel die Rede ist, also Krankenhäuser, Müllabfuhr, Strom und Wasser, das läuft in Frankreich alles ohne Probleme weiter.
Das läuft derzeit ohne Probleme weiter. Frankreich hat ja dadurch, dass es die Quarantäne verkürzt hat, auf 7 Tage schon versucht, eben diese kritische Infrastruktur vor großen Ausfällen zu bewahren. Und es gibt sogar eine Sonderregelung für das Gesundheitspersonal. Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, auch infiziert arbeiten, wenn sie vollständig geimpft sind und keine Symptome haben. Und wenn es wirklich absolut notwendig ist, um die Versorgung von Patienten aufrechtzuerhalten. Das kam Ende des Jahres als Dekret raus und das hat hier dann wirklich für einen großen Aufschrei beim Pflegepersonal gesorgt, denn das geht schon ziemlich am Stock nach fast 2 Jahren Pandemie. Aber ich habe versucht, Zahlen zu recherchieren, wie viele Menschen tatsächlich infiziert im Gesundheitswesen arbeiten. Im Moment, das war nicht möglich.
Das heißt aber jetzt, lässt man es in Frankreich laufen, wartet darauf, dass sich alle angesteckt haben oder wie darf man das verstehen?
So könnte man das sehen, wobei man das vielleicht ja tatsächlich relativieren muss. Das heißt, Frankreich setzt nicht nur aufs Laufen lassen, sondern in erster Linie aufs Impfen und aufs Testen. Wenn wir uns jetzt die Zahlen angucken, rund 2 Millionen Tests werden hier im Moment pro Tag durchgeführt. Das sind PCR-Tests und Antigen-Schnelltests zusammengerechnet. Und so will man halt eben verhindern, dass die Labore überlastet werden durch reine PCR-Tests, aber dass man trotzdem ein möglichst genaues Bild der pandemischen Lage hat. Und dann, zweiter Punkt, die Regierung zieht beim Impfen wirklich im Moment die Daumenschrauben an. Das heißt, wir haben hier ab Samstag den Fall, dass nur noch als vollständig geimpft gilt, wer eine Boosterimpfung hat, wenn die letzte Impfung mehr als 7 Monate alt ist. Und spätestens in der nächsten Woche will die Regierung ein Gesetz verabschieden, das dann auch relativ schnell in Kraft treten wird, das den Gesundheitspass, eben diesen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis, den es in Frankreich ja schon seit dem Sommer gibt, in einen reinen Impfnachweis umwandelt. Das heißt, ich brauche jetzt schon meinen Pass Sanitaire, also diesen Gesundheitspass, um zum Beispiel ins Restaurant zu kommen, ins Museum zu gehen, ins Fitnessstudio oder auch für lange Zugfahrten. Und wenn dieses Gesetz dann verabschiedet ist, dann kann ich keinen negativen Test mehr vorweisen für meinen Gesundheitspass, sondern dann gilt nur noch die Impfung.
Informationen von Sabine Wachs, unserer Korrespondentin in Paris. Etwa 700.000 Opfer eines großen Datenlecks in Deutschland sind nach SWR-Recherchen bis heute nicht informiert worden, dass sie betroffen sind. Das Datenleck war schon im Sommer entdeckt worden. Es geht unter anderem um die Plattformen Otto, Kaufland und Check24. Daten wie Mailadressen, Bestellinformationen, Telefonnummern und teilweise sogar Bankverbindungen lagen offenbar jahrelang ungeschützt im Netz. IT-Sicherheitsexperten befürchten, dass die Daten schon im Darknet von Kriminellen für Phishing-Mails und Identitätsdiebstähle genutzt worden sind. Darüber spreche ich mit dem Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Herr Dr. Brink, wie kann das sein, dass die Betroffenen nach so langer Zeit noch nicht einmal informiert sind?
Ja, das ist wirklich ausgesprochen ärgerlich und hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Verantwortlichkeiten gerade im Internet und bei den Anbieterstrukturen, die wir haben, bei den Online-Plattformen zum Teil sehr unübersichtlich sind. Und zwar so unübersichtlich, dass selbst die Anbieter und ihre verschiedenen Dienstleister nicht immer genau wissen, wer den Hut auf hat. Es ist ganz klar, wenn solche sensiblen Daten verloren gehen, müssen umgehend und möglichst schnell die Betroffenen informiert werden, damit sie auch Vorkehrungen treffen können. Wer diese Informationen abzusenden hat, ist aber in diesem Geflecht der Anbieter nicht immer ganz klar. Das führt dann zu Verzögerungen oder sogar im Extremfall wie hier dazu, dass die Betroffenen gar nicht informiert werden.
Also das müsste anders geklärt werden, die Verantwortung eindeutiger zugewiesen werden. Eine Aufgabe für den Bund, oder?
Ja, in dem Fall eine Aufgabe zunächst mal für den europäischen Gesetzgeber. Wir haben ja seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung und die regelt eigentlich aus unserer Sicht, aus Sicht einer Aufsichtsbehörde, relativ klar, wer ist Verantwortliche, wer muss diese sogenannte Datenpannenmeldung abgeben, die geht an uns als die Aufsichtsbehörde und wer muss die Betroffenen informieren. Das steht in der Datenschutzgrundverordnung relativ klar drin. Allerdings sind die tatsächlichen Angebotsstrukturen bei den Internetplattformen, bei den verschiedenen Marktplätzen, die es gibt, so unübersichtlich und so verschachtelt zum Teil, dass dabei die Anbieter selbst den Überblick verlieren.
Noch wichtiger als die Information der Betroffenen ist ja die Frage, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die Daten an Dienstleister weitergegeben werden, in verschachtelte Strukturen hinein eingespeist werden, die schlecht geschützt sind und dort dann jahrelang offen liegen können.
Ja, da treffen zwei Gebiete aufeinander. Das eine ist der Datenschutz. Wir versuchen, solche Datenpannen aufzuklären und die Betroffenen zu schützen. Das andere ist der Verbraucherschutz, der sich eben auch darum bemühen muss, dass wenn ich als Kunde auf solchen Marktplätzen unterwegs bin, dass mir immer ganz klar ist, mit wem habe ich es eigentlich gerade zu tun? Wer ist denn mein Vertragspartner? Wer ist mein Ansprechpartner? Wer ist die Instanz, in die ich Vertrauen setzen muss, wenn ich solche Verträge schließe? Und auch das ist auf den Plattformen nicht immer ganz klar. Habe ich es mit einem großen Anbieter der Plattform zu tun? Habe ich es mit einem Händler zu tun, der auf dieser Plattform unterwegs ist? Oder habe ich es nur mit einem Dienstleister zu tun, der für einen von diesen beiden arbeitet? Da müssen wir auch unter Verbraucherschutzgesichtspunkten dafür sorgen, dass viel mehr Transparenz herrscht.
Müssen dafür sorgen. Wie kann das gehen?
Das kann zunächst mal so gehen, dass wir als Datenschützer feststellen, offensichtlich sind die rechtlichen Strukturen nicht klar genug. Offensichtlich kommen selbst die Verantwortlichen damit nicht gut zurecht. Wir nehmen das als Aufsichtsbehörde zum Anlass, die EU-Kommission darüber zu informieren. Lasst uns versuchen, die Regeln der Datenschutzgrundverordnung nachzubessern und noch klarer zu machen, wer die Pflichten hat, wer benachrichtigen muss, wer über Datenpannen informieren muss. Und jetzt hoffen wir darauf, dass zunächst mal die europäische Ebene reagiert. Ich weiß aber, dass gleichzeitig auch unter Verbraucherschutzgesichtspunkten die EU-Kommission schon tätig wird gerade im Moment. Also da ist tatsächlich erkannt worden, dass die Strukturen im Internet und die Angebotsformen, die es da gibt, sehr unübersichtlich sind und dass da nachgebessert werden muss. Insofern bin ich ganz hoffnungsfroh, dass Fälle, so wirklich krasse Fälle, wie wir sie jetzt gesehen haben, in Zukunft nicht mehr so häufig vorkommen.
Sie gehen an die EU oder an den Bund. Welche Möglichkeiten haben Sie als Datenschutzbeauftragter denn zum direkten Eingreifen überhaupt?
Da sind unsere Möglichkeiten auch dank der Datenschutzgrundverordnung relativ gut. Auch wenn die Strukturen schwierig sind im Internet, wir können die aufklären und dann haben wir am Ende einen Verantwortlichen, dem wir auf den Kopf zusagen können, es wäre deine Aufgabe gewesen, die Betroffenen über das Datenleck zu informieren. Das hast du nicht getan. Das ist ein klarer Verstoß und deswegen gibt es jetzt ein massives Bußgeld. Genau das tun wir, das klären wir in dem Sinne auf. Das hilft den Verbrauchern am Ende und den Betroffenen nur zum Teil und mittelbar, wenn dann die Verantwortlichen, die ihre Pflichten nicht wahrgenommen haben, bestraft werden. Nämlich das Risiko für den Einzelnen, dass zum Beispiel die eigene Kontonummer im Darknet unterwegs ist oder dass man Opfer eines Phishing-Angriffs wird, das Risiko bleibt für den Einzelnen natürlich hoch.
Und welche Empfehlung würden Sie den Verbrauchern da geben?
Zunächst mal die Empfehlung, es sich tatsächlich nur mit vertrauenswürdigen Anbietern im Internet sozusagen sich einzulassen.
Otto klingt doch vertrauenswürdig, oder?
Zum Beispiel? Soweit wie wir das sehen, hat Otto auch keinen Fehler gemacht, sondern es war tatsächlich ein Dienstleister, der dazwischen geschaltet war, zwischen die große Plattform und den einzelnen Online-Händler, der dort Fehler gemacht hat und Verstöße begangen hat. Es hilft auch schon tatsächlich am Ende dem Verbraucher, wenn man solche unzuverlässigen Dienstleister mit massiven Strafen letztlich aus dem Markt drängt. Aber der Einzelne kann sich im Prinzip nur auf den Namen verlassen, er kann die Ohren aufhalten, ob er über bestimmte Marktplätze Negatives erfährt und im Übrigen, das gehört sozusagen inzwischen auch zum kleinen Einmaleins des Verbrauchers, regelmäßig zu kontrollieren, wer bucht eigentlich von meinen Konten ab. Kenne ich diejenigen, die dort Lastschriften eingereicht haben und da aufmerksam bleiben und immer protestieren, falls es tatsächlich ein schwarzes Schaf mal versucht, mit den erbeuteten Kontodaten auf das eigene Konto zuzugreifen.
Dr. Stefan Brink, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg.